Tische.
Hi, Arno.
Nochmal.
Ich war zuerst.
Du darfst zuerst. Du bist das A, ich bin das E.
Hallo, Eugen.
Servus, Arno.
Ich habe gehört, du brütest schon in der Wiener Hitze.
Wie so oft haben wir uns ja schon kurz vorher getroffen. Wir haben jetzt die über 30 Grad Wochen angefangen. Eh schon vor 2 Wochen, glaube ich, in Wien.
Ja, ein Hoch auf den menschengemachten Klimawandel.
Ja, wir wissen ihn alle so zu schätzen und dazwischen immer ein ganz kurzer Starkregen, der dann sofort verdampft.
Ja, wobei ja Wien wahrscheinlich Kontinentalklima hat und wahrscheinlich im Sommer immer heiß ist, oder?
Ja, also es war schon immer heiß, aber jetzt ist es halt einfach noch ein bisschen heißer.
Ja, crazy. Also hier, heute geht's hier, ich bin ja auch im Dachgeschoss, was immer ein bisschen kritisch ist. Und wir hatten aber gestern Regen, heute zumindest bewölkt. Also es ist im Moment sogar ausnahmsweise auszuhalten.
Wir schaffen das. Gemeinsam kommen wir da durch den Sommer.
Ja, so diese Solidarität, wie sie eben im Akademischen selbstverständlich ist.
Gut, wundervoller Übergang, das Akademische. Und wir sind schon beim Kern unseres Podcasts. Wir haben einander jetzt länger nicht gesprochen und gehört. Wir Podcast. Ich versuche gerade drauf zu kommen, wann unsere letzte war. Also ich glaube, Mai und Juni sind ausgefallen.
Ja.
Das heißt, eine 2-Monats-Pause. Wir behaupten jetzt einfach, dass das totale Absicht war, dass es einen gibt.
Mit
langer Hand geplanter Reboot.
Ich glaube, man kann schon verraten, dass wir uns für eine Podcast-Aufnahme sogar live gesehen hatten.
Ja.
Und wir hatten die natürlich die beste Folge überhaupt aufgenommen und dann hat mein Laptop kurz vor Schluss zerschossen. Ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gespeichert, weil wir waren ja am Aufnehmen und weg war sie und dann hatten wir keine Zeit mehr. Und
das war eine wirklich, wirklich schöne Folge, ja. Gut, wir holen sie jetzt aber nach und sie wird vermutlich noch ein bisschen besser, weil wir jetzt einfach das Ganze haben ein bisschen sickern lassen. Kommen wir zurück zum Gedanken des Reboots. Also basierend auf Feedback tatsächlich und Gesprächen haben wir überlegt, wie wir vielleicht einfach nicht nur diskutieren, sondern auch versuchen, auch ein bisschen Inhalte besser transportieren zu können und haben auf etwas zurückgegriffen, was wir schon einmal gemacht haben, nämlich wir lesen jetzt einander unsere Texte und reden darüber. Und für heute haben wir einen Text vom Arno ausgesucht, nämlich The Medicalization of Arthur Morgan. Darf ich dich dazu fragen, in welchem Rahmen der entstanden ist und wann er erschienen ist?
Ja, genau. Also der Text ist erschienen, das ist doch 2023, und zwar in einem Sammelband, der herausgegeben wurde von John Wills und Esther Wright. Und dieser Band trägt den wundervollen Titel Red Dead Redemption: History, Myth and Violence in the Video Game West. Also es ist ein Sammelband, der sich ausschließlich mit dieser Erzählwelt bzw. in den Spielen um Red Dead Redemption damit auseinandersetzt.
Und der hat ein sehr schönes Cover auch. Und ich kann dazu sagen, ich bin überhaupt ein Fan von so Sammelbänden, die sich mit einem konkreten Spiel auseinandersetzen. Weil es hilft auch ein bisschen gegen diesen Wildwuchs, wo sonst ein bisschen Kraut und Rüben sich in ein Sammelband verbinden. Hier ist es zumindest alles gekoppelt an einem Spiel oder an einer Spielwelt.
Ja, das habe ich auch daran gemerkt, dass du uns in ein Sammelband für die Elder Scrolls reingeredet hast. Ganz viele Grüße an Rudolf Inders an der Stelle. Wir freuen uns.
Und an den Jakob auch, wir machen das sehr gerne.
Ja, gut. Natürlich machen wir es gerne.
Du lenkst ab, bleiben wir beim Text.
Stay on the message. Das ist dann vielleicht doch die Hitze der letzten Tage.
Also, Medicalization of Arthur Morgan, sehr schöner Titel. Ich werde noch ein bisschen näher drauf einkommen, so wie letztes Mal, glaube ich, hast du aber für den Einstieg mal ein Zitat ausgesucht zum Vorlesen.
Ja, ja, also der Text, ganz kurz, der Beitrag hat ja auch einen Untertitel, und zwar Tuberculosis as the Good Death in Red Dead Redemption 2. Also das gibt ihm nochmal so einen Rahmen. Und es geht in dem Text um Illness Narratives. Und zu Illness Narratives hat, Vornamen habe ich jetzt vergessen, Kleinman, Gott, wie hieß der, Kleinman, weiß ich nicht mehr, hat vor relativ langer Zeit, ich glaube vor 30, 40 Jahren bereits sogenannte Illness Narratives definiert und hat in seinem Buch so ein wunderbares Zitat, das ich auch an den Anfang dieses Textes gestellt habe, einfach weil das so auch einen schönen Rahmen gibt für die Auseinandersetzung mit Tuberkulose in Red Dead Redemption 2. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich hoffe auf eine immersive Art und Weise. We as sufferers represent illness to ourselves and others by creating a personal aesthetic of disease which we bring into the cultural realm. Especially in chronic illness, we become writers of a narrative, a kind of diary or interpretation of our own body and its interaction with illness and our surroundings, physical and social. At the fundamental level of the sufferer, this means an ongoing, open-ended story which accrues new chapters and meanings through each new incident that everyday life brings. Every interaction with the body, even as small as a twinge of pain in the arm or a persistent cough, can cause a reinterpretation of the previous illness narrative. We become both writers and readers of our illness narrative, working in the midst of life's uneven and fragmentary occurrences to make sense continually of disease and its effects on our world. In this way, we build up a rich semiotics of illness. Each symptom potentially a metaphor, an indication of impending disaster, recovery or merely stasis. Also, ich finde, wie ich finde, ein wunderbares Zitat, in dem es, in seinem Buch ging es damals vor allem darum, wie wir in unserem Alltag, also du und ich, über Krankheit denken und wie wir Krankheit Sinn verleihen. Und er hat dann eben in diesem Kontext dieses Konzept der Illness Narratives geschaffen. Und dieses Konzept wurde aber eben im Laufe der letzten 30, 40 Jahre auch ja im literaturwissenschaftlichen Bereich und im Bereich der Medical Humanities relativ stark gemacht.
Da kommen wir jetzt eh noch ein bisschen drauf. Also sehr schönes Zitat, aber um das vielleicht auch ein bisschen runterzubrechen und nochmal verständlicher zu machen, auch für mich. Ich fand den Gedanken der Krankheit als Narrativ sehr spannend und er hat das auch gut runtergebrochen. Und ich finde, bei dir kommt das dann ja auch nochmal stärker vor, weil, und darauf kommen wir dann im Text, es hier wirklich Teil der Erzählung und Spielmechanik wird, die Krankheit. Aber kommen wir vielleicht auf den einen Punkt, also der Grund, ein Narrativ draus zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass man versucht, Sinn zu finden oder dem Ganzen einen Sinn zu geben oder einen Sinnzusammenhang.
Genau.
Ist das richtig?
Ja, absolut, genau. Es geht einfach darum, Krankheit sinnhaft im eigenen Alltag zu verankern, zu verorten.
Das kann oft hilfreich sein. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch darüber diskutiert, es kann ja auch gefährlich werden, wenn zum Beispiel eine Krankheit als Strafe Gottes plötzlich reinterpretiert wird oder eben als Strafe für Amoral oder schlechtes Benehmen, was ja nicht nur in den letzten Jahrhunderten der Fall war, sondern eigentlich auch noch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder vorkommt.
Ja, und das, was vielleicht auch dabei wichtig ist, also es, du weißt, ich setze mich auch mit Begriffen wie eben der Medikalisierung auseinander, aber es gibt auch Prozesse der Juridifizierung oder der Einordnung von Dingen in den religiösen Bereich, eben die Strafe Gottes. Das heißt, die verschiedenen Gesellschaftsbereiche versuchen jeweils auf ihre Art Krankheit zu verstehen, in einen Sinnzusammenhang zu bringen und gegebenenfalls, und deswegen auch Medikalisierung, Juridifizierung, boah, dieses Wort und so weiter, also dieses prozesshafte Umdeuten eines einer Entität in das eigene ja, Sinngebäude, das die eigenen Alltage und die eigenen sozialen Umfelde und so weiter ja vor allem formt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig für auch für diese Illness-Narratives, dass man hier eine sehr subjektive oder sozial vorgegebene Art hat, Krankheit jeweils zu lesen.
Das ist ein ziemlich spannender Gedanke, aber kannst du uns, nicht aber, und ich sollte weniger aber sagen, und kannst du uns ein Beispiel geben für die Juridifizierung? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das musst du ja nicht beantworten, beantworte die erste Frage.
Ja, hast du richtig gesagt. Ja. Und ja, ein Beispiel dafür, also für sowohl Medikalisierung wie auch Juridifizierung ist, was wir damals, als ich noch am Medizinhistorischen Institut in den Ethikkursen immer gebracht habe, ist zum Beispiel die Homosexualität, die ja je nach historischem Kontext dann eher versucht wurde, strafrechtlich irgendwie einzufangen, also Homosexualität als Straftat. Das ist ja jetzt noch gar nicht mal so lange her, dass das wirklich aktuell war und in vielen Ländern ist und auch wieder wird. Also diese Prozesse finden ständig statt. Manchmal eben weniger, manchmal mehr. Und gleichzeitig Medikalisierung dann eben, wenn du sowas hast wie ADHS oder so, wo du früher dann so ein Kind hattest, das dann nur rumgezappelt hat und das war einfach nur schlecht erzogen oder so, dann gibt es dann irgendwann den Versuch Pathologisierung oder Medikalisierung, das Ganze irgendwie zu fassen, dem ein Vokabular zu geben und das auch handelbar zu machen, indem man sagt, okay, wir haben es hier mit einer Pathologie zu tun, die auch behandelt werden kann. Und das ist erstmal ein neutraler Begriff, muss man dazu sagen. Also gerade bei ADHS ist es ja immer die Frage, wann ist es eine Überinterpretation, wann nicht und so weiter. Das ist erstmal ein Prozess, der überhaupt einfach eben Sinnzusammenhänge herstellt. Und was dann die Gesellschaft daraus macht, das kann man dann eben nochmal, dafür sind ja vor allem wir Historiker da oder überhaupt Gesellschaftswissenschaftler, das kann man dann nochmal kritisch hinterfragen.
Das ist extrem spannend. Und ich erinnere mich jetzt auch immer mehr an unser Gespräch vor 2-3 Wochen, wo wir das schon einmal besprochen haben, wo mir auch dann die Beispiele eingefallen sind. Ja, gerade auch ADHS oder ähnliche Krankheiten sehe ich auch ambivalent, weil auf der einen Seite es ja irgendwie sehr gut tut, etwas zu erkennen und Zusammenhänge besser zu erkennen und besser zu verstehen. Zugleich ist es halt diese Pathologisierung kreiert ja auch zugleich immer so das Gegenbild von es, wenn etwas eine Krankheit ist oder ein Krankheitsbild, dann gibt es auch das Gegenüber, das ist das Normale. Und da frage ich mich, es gibt ja gar kein Normal mehr, weil natürlich hat jeder von uns etwas. Und dann stellt sich die Frage, ab wann ist es wirklich sinnvoll, so etwas zu diagnostizieren, aber das ist etwas, was ich sicher nicht beantworten kann. Es ist aber spannend zu beobachten, wie diese Erzählungen und auch wie die Krankheit als Narrativ auch in die Populärkultur Eingang finden und hier halt auch teilweise ideologische Inhalte werden. Darauf kommen wir noch. Ich möchte nicht zu viel wegnehmen. Ich möchte einen Begriff aufnehmen, den du schon jetzt öfter erwähnt hast und dich bitten, ihn zu erklären, weil du ja auch dazu schon publiziert hast, nämlich die Medikalisierung. Und da wollte ich dich auch bitten von deinem Text, ich glaube, wir haben Stefan Simon gemeinsam zur Medikalisierung im Spielen zu sprechen, beziehungsweise noch anderen Texten, die du geschrieben hast.
Ja, also Medikalisierung ist ein Konzept, das eigentlich aus der Antipsychiatriebewegung kommt, also aus der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Dabei ging es vor allem darum, dass man versucht hat, PatientInnen in dieser Zeit sowas wie Autonomie etc. zu gewähren und die Situation eben solcher Personen einfach zu verbessern, weil Psychiatrie war bis in die 60er, 70er, auch 80er Jahre hinein, vor allem im mitteleuropäischen Raum, jetzt nicht wirklich unbedingt ein Spaß, das ist bis heute nicht, und aber der Patient oder die Patientinnen und Patienten wurden doch sehr, sehr anders behandelt, als das heute der Fall ist. Und aus dieser Kritik gegenüber diesem System, dieser systemischen Oppression den PatientInnen gegenüber heraus, ist dann eben dieser Begriff der Medikalisierung entstanden. Also diese Überwältigung des Menschen durch ein, in dem Fall soziales System, also die Medizin, durch dieses Einbinden, die Kontrolle, die ja, das, die Heteronomisierung, also Heteronomie als Gegenteil von Autonomie der PatientInnen. Das war so diese Ausgangslage und also war eigentlich extrem normativ, also auch negativ konnotiert. Und im Verlauf der wiederum Jahrzehnte wurde das, dieses Konzept unter anderem besonders von Conrad, wie hieß er, nicht Joseph Conrad,
keine Vornamen.
Conrad halt. Von Conrad, ich muss mich nächstes Mal besser vorbereiten, kann man aber auch im Text nachlesen, dann übertragen in einen soziologischen Kontext. Also der hat das sozusagen dem neutralen Impetus gegeben und er spricht dann eben von Medikalisierung, wenn bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge dann eben aus einer insbesondere medizinischen Perspektive gelesen werden, auch Vokabular geschaffen wird, eine Sprache geschaffen wird und auf diese Weise in den, ja, in den Machtraum der Medizin hineingezogen werden. Also das ist so diese Grundidee. Und ich habe dann noch mal in diesem Text jetzt, also The Medicalization of Arthur Morgan, aber auch in anderen Texten, das noch mal ein bisschen differenziert und unterscheidet zwischen einer primären Medikalisierung, die wirklich von diesen tatsächlichen Machtvorgängen in den Krankenhäusern, in der Gesellschaft und so weiter spricht. Also von Krankenversicherungen ist ja, sind ja auch super wichtig im, im Kontext der Medikalisierung, was als Krankheit anerkannt wird und was nicht und so weiter. Das ist alles primäre Medikalisierung und ich habe dann noch die sekundäre Medikalisierung sozusagen mir überlegt als einen Bereich, in dem zum Beispiel in der Popkultur und anderen Interdiskursen, die eben gesellschaftsüberspannend sind, ja, über Medizin gesprochen wird, bestimmte Sachen auch medizinisch gedeutet werden. Also man hat das ja zum Beispiel in der Science Fiction, wo dann die Technik auf einmal vor allem sehr viel Biotechnik ist und sehr viel Gentechnik und so weiter. Und überhaupt dieses Sprechen von diesen Zusammenhängen führt schon zu einer Art Normalisierung der Medizin, aber auch zu einer ja, Normalisierung des Diskurses als Leitdiskurs, mit dem man ein bestimmtes Problem betrachtet.
Hier, weil ich es auch gerade in meiner Bibliothek hinter dem Mikrofon sehe, vielleicht auch kurz Werbung für den Sammelband von dir und von Stefan zu Krankheit im digitalen Spielen. Ich nehme an, da findet sich dann auch noch mehr dazu. Und eigentlich könnte man dann auch gleich Werbung machen für das Buch zu Corona in der Populärkultur. Es kommt ja, dann alles in die Shownotes rein.
Haben wir auch ein schönes Buch. Da müssen wir auch den Namen nennen, nämlich Superspreader, Popkultur und mediale Diskurse im Angesicht der Pandemie. Ich habe es hier schon parat liegen gehabt.
Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, beide Texte sind oder beide Bände sind Open Access. Das heißt, die kann jeder lesen. Ich weiß es nicht, der Arthur Morgan wird nicht Open Access sein, oder?
Der ist nicht Open Access, aber es gibt ihn als Hörbuch. Das finde ich ja immer wieder kurios, weil das ist der einzige Text von mir, den man auch hören kann.
Du warst jetzt kurz bei mir weg, aber du hast weiter aufgenommen, oder?
Ja, das nimmt okay. Immer auf, wenn der andere, wenn okay. Wir mal kurz weg sind.
Gut, dann jetzt wieder rein. Ansonsten, glaube ich, können wir anbieten, dass man uns einfach kontaktieren kann. Dann können wir den Text auch persönlich schicken, denke ich.
Ja, genau. Ist ja schon nicht mehr ganz frisch.
Ich würde gerne zu einem weiteren Punkt springen und dann sollten wir eh zum Spiel kommen, weil jetzt reden wir sehr viel von der Theorie rundherum. Aber was mir auch so gut gefallen hat, war, dass ja schon eine, also im Spiel Red Dead Redemption 2, muss man auch dazu sagen, es ist der zweite Teil, spielt Tuberkulose eine große Rolle. Und im Vorfeld oder noch in der Einleitung hast du zur populärkulturellen Geschichte der Krankheit etwas geschrieben, was ich sehr, sehr inspirierend fand, weil das so eine romantisierte Krankheit ist, die Tuberkulose. Also in gewisser Weise, dadurch, dass sie romantisiert ist, auch so eine, wie sagt man, Oberschichtkrankheit eigentlich, die sich dann zum 19. Jahrhundert auch in sehr vielen Operetten und Opern wiedergefunden hat. Ich glaube, in der Kameliendame hat die Dame dann Tuberkulose. Ich habe das letzte Mal nachgeschaut, jetzt weiß ich nicht mehr, in welchen Roman oder sonst Tuberkulose auch noch vorkommt. Dabei ist es ja eigentlich eine ziemlich grausliche Krankheit, aber wie man in deinem Text liest, hat es einen totalen Unterschied gemacht, ob man jetzt von der Ober- oder von der Unterschicht ist.
Ja, ja, genau. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Also diese Romantisierung ist vor allem ein Effekt der Romantik. Ich wollte mich da jetzt nicht so doppeln. Das heißt, das ist vor allem eben, wie du sagst, ein Diskurs, der elitär geführt wurde und der die Schwindsucht, wie sie auch auf Deutsch heißt, also dieses langsame Dahinschwinden bis in den Tod hinein als etwas Positives sieht. Und dadurch, dass man eben sehr viel, aus deren Sicht sehr viel Zeit hat, sich auf diesen Tod vorzubereiten, ist es ein guter Tod. Und da gibt es dann auch ein, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Text auch drin habe, gibt es ein schönes Zitat von, oh, ich habe es mal wieder vergessen, nicht Lord Byron, wie heißt der, Oscar Wilde, kann das sein? Wo dann einer der Anwesenden am Totenbett dann sagt, niemand stirbt so schön wie ihr.
Das klingt nach Oscar Wilde.
Aber und das bringt es halt so gut auf den Punkt, also auch diese völlig pervertierte Umkehrung von Krankheit und Gesundheit, von positiv und negativ und so weiter. Und das ist eben vor allem eine romantische Lesart. Auf der anderen Seite gibt es aber vor allem dann im späten 19. Jahrhundert, dann im 20. Jahrhundert eine Lesart der Tuberkulose als wirklich, da, wie du sagst, Unterschichtenphänomen, bei dem auf grausamste Art und Weise gestorben wird und das eben vor allem auch diese Leute betrifft. Und das ist ja auch so. Also erstmal muss man sagen, Tuberkulose ist ja eine bakterielle Infektion und wer die damals bekommen hat, der war quasi totgeweiht bis in die, ich glaube, 1920er irgendwas. Ab dann gab es eben Antibiotika, die das Ganze irgendwie behandeln konnten. Vorher konnte man davon sicher ausgehen, dass man an dieser Krankheit stirbt. Mhm. Und je nach Geld, wie das bis heute so ist, stirbt es sich dann eben leichter oder grausamer. Und das zeigt sich eben sehr schön in diesen beiden auseinandertriffenden Diskursen, Auseinandersetzungen mit Krankheit. Und es sind auch beides Lesarten, die sich dann später ganz stark in Red Dead Redemption 2 auffinden.
Ah, wunderbar. Du hast den Übergang gemeistert. Ich wollte den auch gerade übernehmen. Also ich kann den Text sehr empfehlen, weil ich habe da auch viel gelernt über Tuberkulose. Es ist auch ganz kurz, ne? Ich finde es einfach interessant, wie gewisse Krankheiten wie die Tuberkulose Eingang in die Populärkultur finden und eben auch heute noch in einem Spiel eingebaut werden können, auch wenn sicher die meisten der SpielerInnen nicht mehr genau wissen, was Tuberkulose ist oder hoffentlich für sie. Tuberkulose ist zumindest im kollektiven Gedächtnis viel mehr verankert als zum Beispiel die spanische Grippe. Obwohl die jetzt ein bisschen mit Corona wieder in Erinnerung gerufen wurde. Aber ich frage mich dann immer so, was muss eine Krankheit machen, damit sie romantisiert wird? Nehmen wir das als Sprung in das Spiel.
Ein kurzer Nachsatz noch zur Tuberkulose. Sage
nach.
Den ich auch wichtig finde. Für uns Mitteleuropäer, wie auch immer man das jetzt kulturell einordnen muss, ist die Tuberkulose im Prinzip nicht mehr vorhanden. Aber trotzdem ist sie jetzt wieder nach Corona, ich glaube, die Nummer 1 Krankheit an tödlichen Infektionen, die man sich so zuziehen kann weltweit. Also noch vor AIDS und vor allem vor Corona und so weiter. Also die ist noch sehr präsent, global, aber eben nur nicht mehr bei uns.
Und hoffentlich wird sie das auch nicht mehr.
Ja.
So, springen wir zu Arthur Morgan. Erzähl mir, ich glaube, das ganze Spiel werden wir nicht vorstellen können, aber sag uns doch kurz, welches Spiel, welche Person, ungefähr ganz kurz in zwei Sätzen die Handlung und dann können wir auf die Krankheit im Spiel eingehen. Genau,
also Red Dead Redemption 2, ein Spiel von Rockstar Games, Rockstar, ist ein Spiel, das angesiedelt ist, ich glaube 1899 und 1900, 1901, so um den Dreh rum. Und im Zentrum steht der besagte Arthur Morgan, den man auch spielt. Das ist so ein Raubein, hätte man früher gesagt. So ein richtig männlicher Mann, Cowboy hätte man vor 30 Jahren gesagt. Er ist eigentlich ein Gangster, der mit seiner Gang durch den, was damals noch als Wilder Westen gelten konnte, durch den Wilden Westen zog. Mit der sogenannten Dutch Wunderlind Gang. Also Dutch Wunderlind ist auch sein Ziehvater, zu dem man eine ganz starke Beziehung hat. Und diese Dynamik zwischen den beiden wird dann auch im Spiel sehr, sehr stark, weil Dutch Wunderlind eigentlich das moralische Gegenstück zu Arthur wird. Mhm. Und warum wird er das? Also Arthur, es ist so, dass er irgendwann Geld eintreiben soll bei so einem armen deutschen Einwandererbauern, der sich dummerweise Geld bei einem aus der Gang von Dutch Wunderlind geliehen hat und Arthur soll eben die Kohle besorgen und verprügelt den und er verprügelt den auch sehr eindrücklich und das Blut spritzt nur um sich rum und der arme Landwirt, der hustet die ganze Zeit und er spuckt ihm dann quasi in diesen Prügeln dann auch irgendwie das Blut ins Gesicht, bekommt dann die Kohle und man denkt sich erstmal, okay, war halt eine Episode von vielen. Und bei mir war dann so ein Punkt, irgendwann wirklich sehr, sehr viel später, ich weiß nicht, das ist so ein ganz winziges Detail, wo es geschafft wurde, dass das aber ganz zentral bei mir hängen geblieben ist, nämlich ein kleiner Huster, sowas wie ein so, die Richtung, das dann Tage, Wochen später eben bei Arthur Morgan auftaucht während eines Ritts und ich dachte mir, oh Scheiße, das kann nichts Gutes bedeuten. Ich finde das faszinierend, dass man es geschafft hat, das so einzubauen, dass es gleichzeitig egal und doch so wichtig wird. Und aus diesem kleinen Huster entwickelt sich eben eine ausgewachsene Tuberkulose und Arthur Morgan ist eben daran erkrankt, hat die Krankheit von diesem Landwirt bekommen. Sein Zustand, er ist am Anfang, wie gesagt, hypermaskulin, superkräftig, topfit und so weiter. Er verfällt immer mehr, sein Gesicht wird fahl und er hat dauernd so ein fiebriges Glänzen im Gesicht und auch seine Vitalwerte werden immer schlechter und ganz am Ende schleppt er sich sozusagen durch dieses Spiel und stirbt irgendwann. Und das Ganze geht aber einher mit einer gegengesetzten Bewegung, in der Arthur Morgan versucht sozusagen das Beste noch aus seinem Leben herauszuholen. Dieses moralisch verpfuschte Leben, das er bis dahin geführt hat, auf einen halbwegs rechten Weg zu bringen. Und aus diesen Gegensätzen entwickelt sich dann das Spiel. Und das Ganze tritt dann eben in Widerstand zu den eigentlichen Zielen dieser Gang. Also wie gesagt, Dutch Wunderland ist jetzt erstmal nicht so begeistert, wie sich Arthur entwickelt. Und da kommt es dann ganz am Ende auch zum ganz großen Showdown.
Okay. Brechen wir es nochmal ein bisschen runter. Ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen. Also das eine ist die Moral, da würde ich vielleicht gerne am Ende eher hinkommen und jetzt mal zur Analyse, weil was du schon beschrieben hast, ist, dass die Krankheit ja nicht nur in der Erzählung, also in Cutscenes zum Beispiel, gezeigt wird oder in Dialogen, sondern dass man sie auch audiovisuell sieht und was noch nicht so stark vorkam, aber was du auch im Text drin hast, ist, dass sie auch sich in der Spielmechanik widerspiegelt. Also es wären so diese drei Analysevektoren, die wir auch in unseren Spieleanalysen seit dem HGP-Projekt verwendet haben.
Ja. Jetzt muss ich mich mal gerade sammeln.
Ja, also vielleicht einfach eine konkretere Frage, damit du ein bisschen da besser geleitet bist. Also in der Erzählung hatten wir es jetzt auch schon ein bisschen drinnen. Audiovisuelle Ästhetik, vielleicht hast du auch gut beschrieben, Verzeihung. Ja. Vielleicht konzentriere dich mal auf die Spielmechanik. Also wie wird da die Krankheit umgesetzt?
Also grundsätzlich, und das finde ich ja auch das Faszinierende an diesem Spiel und auch mitunter ein Grund, warum ich es so liebe, ist diese Invertierung von Erwartungen an Spielmechaniken. Also in vielen Spielen hat man ja diesen Zwang zur Progression, zum Besserwerden, zum sich selbst verbessern und so weiter und so fort. Und hier hat man quasi den Idealzustand am Anfang. Also der Körper ist fit, man kann sogar ein bisschen Übergewicht haben, weil man viel isst und so weiter. Man hat Stamina und was weiß ich nicht alles. Also Durchhaltevermögen, dass alles wirklich on point und super ist. Und mit der Erkrankung wird es dann aber immer schwerer, diese spielmechanischen Punkte zu halten. Also man wird wortwörtlich auch immer dünner. Das ist auch so ein Punkt, der in der Spielmechanik enthalten ist. Wird immer schwieriger, sein eigenes Gewicht zu halten, seine eigenen Vitalwerte in diesen Cores, die es da gibt, also diese spielmechanischen, biostatistischen Werte sozusagen, dass man die aufrechterhalten kann. Irgendwann geht es auch gar nicht mehr, aber man kann das dann nur so ein bisschen abbremsen, diesen Verfall. Und das ist was so ganz stark diese Biophysik Arthurs innerhalb des Spiels dann charakterisiert.
Gut, dann machen wir den Sprung jetzt zum nächsten Thema, das ich gerne angehen würde, das bei dir auch eine zentrale Rolle im Text spielt, nämlich die Frage der Moral, weil in gewisser Weise, hast du geschrieben, ist die Krankheit eine Metapher auch, oder Unsinn, nicht in gewisser Weise, sondern Punkt, die Krankheit ist ganz eindeutig auch eine Metapher. Ich fand es ja schön, dass es auch eingebettet darin, dass ja Red Dead Redemption grundsätzlich schon mal kein sehr viele Berührungspunkte mit Politik und Ideologie hat, weil es da quasi um den Ursprungsmythos auch der US-amerikanischen Identität geht und die sogenannten amerikanischen Werte, also Freiheit und Selbstständigkeit. Und wie spielt da die Krankheit auch als moralische Instanz mit?
Ja, also diese Freiheit begründet sich ja in Red Dead Redemption so ein bisschen darin, dass es nur die eigene Freiheit ist und nicht die, die man den anderen gegenüber dann zulässt. Also Arthur Morgan zieht durch das Land, raubend, prügelnd und nimmt keine Rücksicht auf irgendwas, aber er ist frei, ja. Und hat eigentlich auch ein relativ festes soziales Umfeld, in dem er sich wohlfühlt und so weiter. Aber dieses Umfeld ist eben eins, das auf gesellschaftlichen Zusammenhang oder Zusammenhalt an sich gar nicht so viel Wert legt. Und das auch auf die Wunden, die sie hinterlassen, eigentlich gar keinen Wert legen. Und sie werden ja auch zum Beispiel dann vom wie hieß dieser CIA-Vorgänger, dieser FBI-Vorgänger noch von dem späteren FBI, dann werden sie ja gejagt und so weiter. Also
jetzt weiß ich, was du meinst. Die Pinkerton? Das war ja ein privater.
Ja,
also diese Privatdetektive.
Das sind eben die Pinkerton-Agenten, die sie dauernd verfolgen und so weiter. Und das ist auf der einen Seite dieses meine Freiheit steht im Vordergrund und erst im Laufe dieser Krankheit dämmert es Arthur denn, okay, er hat vielleicht auch Verantwortlichkeiten gegenüber anderen Menschen und diese bestehen nicht nur darin, für die Gang andere Leute auszurauben, sondern sein Leben hat einen Einfluss auf andere, indem er sie zum Beispiel ausraubt und er sucht dann zum Beispiel auch diesen Landwirt dann irgendwann wieder auf, der dann aber schon verstorben ist oder er hat auch irgendwo vor Jahren eine Frau gehabt, die aber diesen Lebensstil nicht mittragen wollte. Mit der trifft er sich wieder, hat auch dann Sohn und so weiter.
Das heißt, diesmal haben wir wirklich ganz stark die Redemption drinnen wieder.
Man hat so einen ganz starken Redemption-Arc drin, genau. Ich habe dann irgendwo geschrieben, also Arthur ist sozusagen wie so ein eine Antithese zu Oscar Wildes Dorian Gray. Also,
das hat mir sehr gut gefallen.
Sein Körper zerfällt immer mehr, aber gleichzeitig wird er moralisch besser oder moralisch integrer, und während das ja bei Dorian Gray genau das Gegenteil ist. Und insofern greift das auch wieder dieses Ding von Tuberkulose als romantischer Krankheit auf. Also dieses, ich habe Zeit, mich auf meinen Tod vorzubereiten und kann meinen Frieden mit der Welt machen und die Welt auch mit mir. Also Redemption. Und das spielt dann eine ganz starke Rolle, ja.
Also die Läuterung der Hauptfigur, die einhergeht auch mit diesem... Es erinnert mich ja auch wieder ein bisschen an die Strafe Gottes für amoralisches Verhalten oder für falsches Verhalten. Aber ja. Die er dann, wenn ich das so richtig sehe, ich muss ja dazu sagen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir noch vornehme, ob ich jemals die Zeit dafür finde.
Dabei spielt aber Tesla, glaube ich, sogar eine Rolle drin.
Der Nikola Tesla, oh Gott, kommt auch wirklich überall vor. Erinnere mich daran, dass wir dazu irgendwann mal was machen. Das ist wirklich diese Faszination für Tesla. Egal, also jetzt geht es hier nicht um Tesla. Also ich war dann doch sehr begeistert irgendwie von dieser Erzählung und diesem moralischen Handlungsbogen, der sich da durchzieht. Und das ist ja dann, jetzt fehlen mir leider die Begriffe dazu aus der Literaturwissenschaft, aber es gab ja dieses eigene Genre von so extrem moralischen Texten. Was waren das denn? Das erinnert mich sehr an... Ich komme jetzt nicht drauf, da müsste man auch nachschauen, beziehungsweise alle Literaturwissenschaftlerinnen werden es eher schnell sagen können. Aber wirklich so ein fast ein Roman, ein Erziehungsspiel, das man da hat. Gut. Ich denke, damit haben wir einige zentrale Punkte gut abgedeckt. Also ich hatte noch andere Anmerkungen, aber ich schaue auf die Uhr. Ich versuche, dass wir diesmal unsere ein bisschen kürzer halten insgesamt. Ich würde einfach sagen, jede, die sich dafür interessiert, soll uns einfach Bescheid geben, kann an den Text kriegen, sich da einlesen. Wie gesagt, noch einmal, wer sich für Krankheit in digitalen Spielen oder noch konkreter für Corona in der Populärkultur interessiert, auch dafür haben wir Literaturverweise dann unten drinnen. Und sonst würde ich vorschlagen, dass wir als nächstes zu den Softworks weitergehen.
Achso, nee, das war ja Antragserotik. Bei Antragserotik hauche ich immer so.
Das versuchen wir danach. Ja. Also Softworks, fangen wir mit dir an, Arno. Was hast du in den letzten 3 Monaten gespielt und woran erinnerst du dich überhaupt noch davon?
Gespielt habe ich vor allem, das habe ich aber jetzt schon ein paar Wochen hinter mir, Assassin's Creed Shadows.
Du hast es, was, du bist fertig?
Ja.
Okay. Respekt, wie viele Stunden waren das denn?
Über 100. Und als wir uns letztes Mal getroffen haben, war ich noch nicht fertig, aber jetzt bin ich fertig. Und ich muss sagen, also Assassin's Creed ist ja immer so eine zweischneidige Sache. Also mit einerseits hat man diese klassische diese Überfrachtung mit diesen 5 Millionen Sidequests, die man dann machen muss. Und
die zugemüllten Open-World-Karten. Hier noch hier eine Sidequest, schon. Hier ist irgendein Collectible, da liegt auch noch etwas. Es ist,
Das ist ja was, also ich bin sehr großer Fan von Open-World. Ich mag auch solche Spiele an sich sehr gerne, aber es ist halt manchmal einfach zu viel. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, also es gibt dann irgendwie so eine Questkarte und ich habe mir gesagt, okay, ich mache die untere Hälfte. Und die habe ich auch gemacht. Es kamen dann immer mehr Sidequests dazu, aber ich glaube, ich habe trotzdem jetzt vielleicht dann, weiß ich nicht, 3/4 oder so aller Sachen gemacht, die man da machen muss. Und muss aber sagen, was diese Welten angeht, die finde ich ja immer trotzdem immer sehr fantastisch aufgebaut und es ist immer, macht einfach immer großen Spaß dadurch. Das ist übrigens das Gleiche bei Red Dead Redemption 2, durch diese Welt zu reiten, weil man quasi dem Wetter ausgesetzt ist und dieser Landschaft, die auch sehr, sehr abwechslungsreich, aber trotzdem sehr Vorsicht, A-Wort, authentisch ist. Und gleichzeitig habe ich auch gerade bei den Assassin's Creed-Spielen, ja, trotz aller Fantasie und allen, ja, aller Fiktion, die da reingeht, immer das Gefühl, dass man versucht, eben eine Welten zu erschaffen, die sich, wir könnten jetzt viel über Authentizität sprechen, aber das machen wir lieber nicht, aber die sich in gewisser Weise lebendig oder echt anfühlen. Und das in diesem japanischen Kontext, der mir bis heute eigentlich immer relativ fremd geblieben ist, aber der hier für mich total gut funktioniert hat. Also der mir sehr viel über japanische Kultur auch beigebracht hat. Das ist ja bei vielen Assassin's Creed-Spielen eh der Fall, dass sehr viel erzählt wird über die Kultur, in die das Spiel jeweils eingebettet ist.
Gibt es denn noch die Discovery-Tour eigentlich? Gibt es noch
ein Modell? Bisher gibt es die, glaube ich, hier nicht. Bei Valhalla gab es die, glaube ich, auch nicht.
Doch, ich glaube, bei Valhalla gab es sogar so eigene Quests für die Discovery-Tour. Ja, tatsächlich. Aber müsste ich auch nachschauen. Also das vorher war ein bisschen mal herumgegangen wie in einem Museum. Bei Origin habe ich es mir mal genauer angeschaut. Das war halt wie ein Museum im 19., 18. Jahrhundert. Na, Blödsinn, 19. bis 20. Jahrhundert. Und ich glaube, in Valhalla haben sie dann das ein bisschen interaktiver gemacht. Aber jetzt, vielleicht liefern sie es wieder nach oder sie haben es fallen lassen. Aber wäre interessant, dem nachzugehen.
Ja. Und Assassin's Creed hat auch, ich finde, eine schöne Dynamik durch die zwei Hauptcharaktere, die man eben gespielt hat. Das eine war so eine ganz schmächtige, kleine, aber dafür flinke und behende
Shinobi,
die ihre Heimat in so einem, in einer machtvollen Auseinandersetzung zwischen dem Shogun und ihrem Vater dann eben zerstört wird, Vater wird auch umgebracht und aus dieser ganzen Geschichte ergibt sich dann so ein Rache-Narrativ, das dann so ein bisschen die Hauptgeschichte strukturiert. Und auf der anderen Seite hat man jemanden, der mit einem portugiesischen Schiff eigentlich mehr oder weniger als Sklave in Japan landet, ein riesiger, dunkelhäutiger, aus Afrika stammender Mensch, der über dessen Vergangenheit man nur sehr wenig, sehr langsam erfährt und der spielmechanisch aber eben extrem groß und kräftig ist, aber dafür auch unglaublich plump. Und es gibt dann zum Beispiel diesen berühmten Sprung von den Türmen in die Heuhaufen, die immer so schön animiert sind. Und das ist bei ihm eben immer unglaublich unbehende und er stolpert dann sozusagen immer in die Heuhaufen und sagt dann auch ganz oft hinterher, oh, hoffentlich hat das jetzt gerade keiner gesehen oder so. Und das, diese Dynamik, die sich dann auch spielmechanisch daraus ergibt, aber eben auch aus diesen verschiedenen Erzählsträngen, die hat mir doch sehr viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
Okay. Ja, ich habe ja auch einen weichen Punkt, einen Softspot für Assassin's Creed-Spiele, auch wenn ich sie kritisch sehe. Aber ich arbeite mich wie immer in der Reihe durch und ich glaube, ich habe bei was war's? Ich glaube, mit Syndicate aufgehört. Das heißt, mir fehlt noch Origins, Odyssey, Valhalla und dann Shadows. Schauen wir mal, ob wir das in diesem Jahrzehnt noch schaffen. Und
Mirage.
Ach Gott, Mirage gibt's ja auch noch. Ja, vielleicht versuche ich es diesmal nicht komplett zu schaffen. Gut, dann überlege ich, was ich erzählen kann. So ist jetzt viel gespielt worden. Ich erinnere mich einfach nicht mehr, wie viel ich schon über Indiana Jones geredet habe, weil das ist mein Open-World-Spiel, das ich besonders geliebt habe und normalerweise mag ich Open-World-Spiele nicht.
Ach so, besonders. Das Open-World, ich dachte immer, das wäre so ein lineares Ding.
Nein, es ist linearer also es gibt mehrere Karten, man ist so in mehreren Leveln quasi, in Gizeh, im Vatikan, nachher in Siam. Irrsinnig schön gemacht und ich fand vor allem, und das erfinde aber nicht nur ich, sondern das habe ich auch in einem Podcast öfters gehört, es fängt halt irrsinnig gekonnt den Charme der ersten Filme ein. Also es dürfte schon, das ganze Konzept dürfte gewesen sein, Fanservice für jene Menschen, die in ihrer Jugend die Indiana Jones Filme gesehen haben, und zwar vor allem die frühen, und das funktioniert dann toll. Und ist auch nicht zu platt, weil sie dann versuchen, ein paar Sachen aufzubrechen, also gerade die Frage von Raubarchäologie, also darf Indy überhaupt alles mitnehmen, was sie überhaupt einsammelt, wird sehr kritisch hinterfragt, weil sich diesmal auch mehr dafür einsetzt, dass halt historische Artefakte in den Händen der Kulturen bleiben, die sie hervorgebracht haben, oder beziehungsweise der Nachfolgekulturen. Ich meine, da kann man dann sehr lang diskutieren, was wem gehört, aber das Spiel weicht dieser Diskussion nicht mehr aus. Ich habe jetzt eine kurze Autoludografie dazu geschrieben, war noch nicht ganz glücklich, weil ich hatte da noch nicht sehr viel Erkenntnis drin, aber jetzt, dank Feedback, ist mir auch etwas eingefallen, was ich spannend finde. Also zum einen ist diese Nostalgie, die bedient wird, aber sehr gekonnt bedient wird und dann aufgebrochen wird auch. Und dann habe ich mich gefragt, was hat mir so viel Spaß gemacht? Mir hat viel Spaß gemacht, dass ich durch diese Welt laufen konnte, hin und wieder auch schleichen konnte. Also da war es sehr stark wie Assassin's Creed, gerade im Vatikan. Aber wie so oft hat das nur bis zu einem gewissen Punkt bei mir funktioniert. Dann wurde ich entdeckt und da habe ich alle verprügelt mit herumliegenden Besen, Mandolinen, Staubwedeln, Baguette, ich weiß nicht was. Mandolin. Und es war wirklich wie in den Filmen. Es war jetzt nicht wie in Wolfenstein, das ja auch von Machine Games entwickelt wurde, ein Splatter-Movie mit Eingeweiden, die umgeflogen sind, sondern es war mehr wie ein Terence Hill, Bud Spencer-Feeling, wo ich einfach auch mal ohne schlechten Gewissen Nazis verprügeln konnte. Und dann dachte ich mir, das ist auch ein Kernpunkt dieser Nostalgie, ohne schlechtes Gewissen Nazi verprügeln. Das ist ein Kind der 80er Jahre. Das gibt es heute nicht mehr so sehr. Und das versucht dieses Spiel zurückzuholen, halt aus unterschiedlichen Gründen, weil halt auch plötzlich rechtes Gedankengut wieder viel mehr en vogue ist und dieser gesellschaftliche Konsens des mit Nationalsozialismus müssen wir uns gar nicht so viel auseinandersetzen, weil das ist einfach definitiv böse. Das wäre jetzt so eine Frage, die ich mir gerne näher anschauen würde, weil das natürlich jetzt sehr verkürzt. Also das war Indiana Jones und sonst kann ich ganz kurz nur sagen, damit wir es auch nicht zu lang machen, spiele ich mit großer Begeisterung noch immer Aliens Dark Descent. Bin mittlerweile beim letzten Level nach, ich glaube, 3 Monaten. Das ist so eine Art Taktik-Simulator in der Tradition der XCOM-Games. Der aber sehr schön, finde ich, die Atmosphäre des Aliens-Films, also des zweiten Teils, in Spielform übersetzt. Und dann habe ich mit meinem jüngeren Sohn gerade angefangen, Banjo-Kazooie zu spielen. Das ist so mich durch den Kanon von Konsolenspielen durcharbeiten, inspiriert vom Stay Forever Podcast. Dachte mir, schaue ich mir jetzt auch mehrere so ältere Spiele an, die ich verpasst habe damals, aus welchem Grund noch immer. Und dazu kann ich das nächste Mal mehr. Oh ja, ja, ja. Also Grafik natürlich furchtbar.
Also ich habe es nie gespielt, deswegen.
Also das erste Banjo-Kazooie ist halt so diese frühe 3D-Grafik. Da gibt es noch wenige Polygone. Aber das, ich weiß nicht, das verschwindet dann nach einiger Zeit des Spielens. Und sonst, ja, sehr interessant, herausfordernd, was ich auch mal gut finde, weil ich es mir sonst oft auch zu leicht mache. Furchtbares Tauchen. Aber jetzt haben wir es langsam gelernt, das Tauchen jetzt geht. Jetzt finde ich es auch nicht mehr ganz so furchtbar. Ja, ich meine, Erzählung und so, darauf würde ich jetzt nicht eingehen, sondern das nächste Mal ist schon ziemlich platt. Also, und auch der Humor ist, ja. Ah, da gingen noch plumpere Sachen, als heute gingen. Aber ist sehr interessant, einfach auch aus historischer Perspektive.
Ja. Ja, schön. Bei Indiana Jones hatte ich noch die Frage, ich bin ja jemand, der nicht mit Indiana Jones, sondern mit, na, wie heißt der? Mit
Quartermain.
Quartermain.
Ja, der Open Domain Indiana Jones, der in unseren öffentlichen Rundfunksendern war, weil ich glaube, viel, viel billiger. Ich habe auch eine Woche eine Quartermain gesehen und Indiana Jones musste ich mir holen, erst von einer Videothek. Ach, ja. Ich mochte ihn auch, ja.
Aber funktioniert das auch für solche Leute?
Wie meinst du?
Ja, die eben nicht mit dieser Lore vertraut sind zum Beispiel.
Ja, es ist, ich glaube, mittlerweile kannst du der Indiana Jones Lore nicht mehr so gut entgehen wie früher. Ähnlich wie bei Star Wars, ja, nicht ganz so stark, aber trotzdem, jeder hat es schon einmal gehört, gesehen, erzählt bekommen. Man müsste sich jetzt auch anschauen, wie gut sich das Spiel verkauft hat. Also zur Rezeption kann ich noch nicht so viel sagen.
Ja.
Es hat einige schöne Momente und es geht sehr schön, diesen Spagat aus, sehr ähnlich zu Assassin's Creed, aus Rekonstruktion, historischer Rekonstruktion. Also gerade das erste Level im Vatikan habe ich am meisten geliebt, weil wunderschön schon allein Architektur umgesetzt. Und aber das faschistische Regime ist recht gut recherchiert worden. Also wirklich auch auf Basis der Soldaten. Es fängt damit an, dass sie wirklich gut Italienisch reden, auch die Deutschen nachher. Reden gutes Deutsch, wurden gut gecastet da, dann die ganzen Zeitungsartikel, die sich finden und die Propagandaplakate sind tatsächlich nachgeforscht und mache eine gute Atmosphäre. Und dann geht es aber halt um einen riesen Hokuspokus, Ache Noah, Riesenzauber mit Teleport und ich weiß nicht was.
Das hört sich sehr nach Indiana Jones
an. Ja, also diese Mischung aus historisch akkurat und totaler Wahnsinn.
Ja. Und gut. Das hast du so gesehen, wo wir gerade bei...
Ja, ich wollte gerade sagen, machen wir es heute ein bisschen kürzer, machen wir vielleicht jeweils nur noch ein Ding. Was mich halt am meisten inspiriert hat in letzter Zeit, ist die Serie The Great. Da geht es um Katharina die Große, aber in einer sehr lustigen, und zwar wirklich auch lustigen Neuinterpretation, die auch mit Anachronismen spielt. Also ich erzähle immer am liebsten die Szene, wo Peter, also der komplizierte Peter, der eigentlich ein ausgewaschener Soziopath ist, dann immer joggen geht in der Früh mit seinem Liebling, dem Grigori, den ich auch sehr liebe. Und dann haben sie so Kostüme aus der Zeit an, aber dann kommt man drauf, es sind nicht ganz authentische Kostüme, weil es sind eigentlich Jogginganzüge, die aber angepasst wurden an die Zeit. Und man merkt halt auch immer wieder sonst etwas, was ich glaube in welcher Serie war das nochmal, in einigen Serien auch gemacht wurde, dass moderne Musik halt in klassischen Instrumenten dann dargebracht wurde. Oder dass ein Chor von jungen Bauernkindern dann die Krasnaya Armia, also die Hymne der Roten Armee aus der Sowjetunion singt. Und solche Brechungen gibt es immer wieder. Es ist aber vor allem, die Erzählung hat mir sehr gut gefallen, weil es geht um Katharina die Große und sie wird als sehr spannende, vielseitige Person gezeigt, die zuerst total blauäugig und romantisch in diese furchtbare Beziehung kommt, dann sehr schnell einen Hass auf ihren Mann entwickelt. Wobei dann spannenderweise Peter am Ende sympathisch wird, also am Ende der ersten Staffel oder mir zumindest. Und auch ihr, was dann alles nochmal schwieriger macht, weil sie hat schon entschieden, ihn umzubringen und einen Coup d'État zu machen. Und sie versammelt sich, also Klientel bzw. Alliierte, die aufgeklärte politische Ideen vertreten. Also zum Beispiel kommt auch das Thema, es werden halt auch moderne Themen in historischem Gewand hier verhandelt, wie Impfgegner. Innen zum Beispiel. Und ja, also ich kann es sehr empfehlen. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch die zweite und dritte Staffel zu Hause. Wie die sind, danach ist es aus. Dann werde ich mehr erzählen. So, jetzt zu dir, Arno. Was hast du gesehen?
Ja, ich darf hier nur noch eins sagen.
Ja, du hast noch 5 Minuten dafür.
Das ist, finde ich, sehr schade. Weil ich habe ja in 95 Monaten, die wir uns nicht gesprochen haben, natürlich mehr gesehen. Ich möchte aber an der Stelle wirklich empfehlen, die Apple-TV-Serie The Studio. Ich bin ja irgendwie, also ich war früher nie ein Fan von Seth Rogen, aber das...
Du fängst die Gespräche über die Serie immer so an. Also du warst wirklich kein Fan von Seth Rogen.
Nee, wirklich nicht. Also ich konnte diese aufgesetzte Art von ihm nie ertragen. Aber mit dem Alter wird er immer besser. Und hier ist er, glaube ich, auch im vorläufigen Höhepunkt seines Schaffens. Es ist eine Serie, die von, ich glaube, Evan Goldberg und Seth Rogen noch ein paar anderen geschrieben wurde, die wirklich großartig ist. Und die Prämisse ist einfach, er wird ja zum Chef einer Filmproduktionsfirma und muss sich dann quasi mit diesem ja, mit dieser Firma herumschlagen. Und das hat so ein die Serie ist einerseits eine ganz, ganz große Liebeserklärung ans Kino. Also dann gibt es dann auch so Folgen, die dann, eine heißt zum Beispiel The Wanna. Also es geht darum, dass dann in einem Film, den diese Firma eben produziert, ein Single-Shot 15-Minuten-Ding oder so gedreht werden soll, wo dann eben ohne Kameraschnitt die Schauspieler und Schauspielerinnen dann was machen sollen. Und die komplette Folge, die ja über eine halbe Stunde dauert, ist eben so ein Single-Shot. Und das ist so genial gemacht und das zeigt so eine Liebe gegenüber dem Medium. Andererseits ist es wirklich so eine satirische Überspitzung von diesem ganzen Business. Also das fängt dann in dieser ersten Folge schon wundervoll an. Da muss ich leider ein kleines bisschen spoilern, aber einfach nur, um den Wahnsinn dieser Serie zu zeigen. Und zwar bringt dann Seth Rogen Martin Scorsese zum Weinen. Und das ist übrigens auch noch was, was ich wirklich toll finde. Es gibt sehr, sehr viele Leute wie Martin Scorsese oder, wie heißt er noch? Der Regisseur.
Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst. Du meinst, der auch in Arrested Development spricht?
Ron Howard.
Danke.
Ron Howard. Oder dann gibt es dann so Leute wie Charlize Theron oder Olivia Wilde, die auch sich als ganz, ganz furchtbare Regisseurin dann darstellen lässt. Und also dieser Mut zur Selbstdarstellung und dabei wirklich alle Eitelkeiten fallen zu lassen, das ist was, was hier die ganze Serie wirklich auszeichnet. Und es ist eigentlich in jeder einzelnen Folge so, dass alles in völligem Chaos endet und sehr, sehr, sehr lustig. Und natürlich eher ein sehr bissiger Kommentar auf Hollywood. Also dann geht es dann teilweise um eben solche Sachen wie Diversität und wie mit welcher Doppelmoral diese ganzen Sachen geführt werden und so weiter.
Aber dann doch eine Liebeserklärung.
Ja, natürlich, genau.
Sie jetzt so an.
Erinnert mich, stellt das auch an sich nicht in Frage, aber legt halt schon den Finger in die Wunde und sagt, okay, hier ist ganz schön viel völlig sick und könnte eigentlich besser sein, aber an sich ist es eine tolle Sache, was wir hier treiben.
Das hört sich so an, als ob mir die Serie auch sehr gut gefallen würde.
Ja, ich bin sehr sicher. Ist wirklich toll. Aber das Genre, wenn ich habe gerade einfach, um den Namen rauszufinden, schnell Wikipedia aufgemacht, wird bei Wikipedia auch als Cringe-Comedy geführt. Das sagt mir gar nichts. Aber es trifft es ein bisschen auf den Punkt, weil eben diese Charaktere alle ihre eigenen schlimmsten Seiten zeigen. Aber man, ja, sie sind halt trotzdem irgendwie, ja, man gewinnt sie irgendwie lieb.
Okay. Gut, ich glaube, ich würde es mir gerne anschauen.
Und ganz groß muss ich auch noch ganz als Abschluss sagen, Bryan Cranston spielt mit von Breaking Bad, kennt man ihn. Mhm. Und er spielt dann den CEO dieser Firma. Und er macht das mit, also das ist wirklich, was ist das, ein Emmy oder was verdient? Nee, Grammy verdient das wirklich. Das ist so großartig, was der da treibt.
Golden Globe.
Ich habe sehr, sehr viel gelacht.
Gut, jetzt noch im Schnelldurchlauf andere Serien und Bücher, weil ich würde gerne zum letzten Teil springen, damit wir das Ganze ein bisschen tighter machen heute. Ich nur ganz kurz, weil ich mich jetzt daran erinnert habe, welche Serie ich, über die ich sonst auch viel geredet habe in letzter Zeit, wegen dem One-Shot Adolescence. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Folgen nur, wo es um den einen jungen Briten geht, der wirklich, ich glaube, 12, 13 Jahre alt ist und ein Mädchen umgebracht hat und der halt so von Incel-Kultur geprägt
wurde. Da habe ich irgendwie Angst vor der Serie. Ich glaube, ich will die nicht schauen.
Ich hatte Riesenangst. Meine Frau wollte sie mit mir sehen, die Kathi, und ich habe mich zuerst geweigert, weil ich auch dachte, das ist so etwas, wo ich mich dann durchgehend unwohl fühle. Das war gar nicht der Fall, sondern es hatte sie sehr, sehr klug gemacht. Ich gehe jetzt trotzdem nicht in die Tiefe. Ich empfehle einfach, sich anzuschauen. Und da ist auch jede Folge ein Shot grandios gemacht. Und da nur die eine Bemerkung, die ich spannend fand von meiner Frau, war, dass es ihr teilweise zu viel war, weil das für meinen älteren Sohn, mit dem wir es geschaut haben, und mich nicht so schlimm war. Und sie meinte dann, das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir so viel Computerspiele spielen. Aber für sie war es extrem desorientierend, ohne Cuts der Kamera zu folgen. Ja. Also kann ich auch sehr empfehlen, ist sehr gut gemacht. Ich finde auch bis zu einem gewissen Maß sehr einfühlsam, ohne Sachen zu rechtfertigen. Ich fand es sehr inspirieren, mich mehr mit dem Thema auch auseinanderzusetzen.
Ja. Sag noch mal kurz den Titel.
Adolescence, also was ist das? Okay. Adoleszenz, das Erwachsenwerden.
Ja. Wurde ja auch sehr viel diskutiert, glaube ich.
Ja, aber wobei es halt in unserer schnelllebigen Gesellschaft ist, es waren 2, 3 Wochen, wo viel auf Social Media diskutiert wurde drüber, dann haben es alle zu Ende gesehen und jetzt wird wahrscheinlich Jahre nicht mehr drüber geredet. Ja. Da finde ich, könnte man so etwas ruhig ein bisschen am Leben halten.
Ja.
Gut, aber jetzt wären wir nicht da nostalgisch. Möchtest du noch ganz kurz irgendetwas erwähnen?
Nö.
Na, wunderbar.
Ich würde sagen, ich habe genug geredet für heute.
Hast du noch nicht? Hast du noch
nicht?
Nein, es kommt jetzt.
Was fehlt denn noch?
Was kommt denn jetzt? Die Antragserotik. Sag du es auch noch einmal.
Antragserotik.
Gänsehaut.
Gänsehaut, gell?
Also Antragserotik, wo wir normalerweise über ausgehend von unseren letzten Sachen, die wir gesehen und gespielt haben, plötzlich wieder grandiose Ideen für neue Projekte haben. Das machen wir diesmal ein bisschen anders, weil wir haben ein echtes Projekt eingereicht oder einen Projektantrag. Also basierend auf einer Idee, die wir schon lange mit uns herumtragen, Ideologie in sogenannten Casual Games genau anzuschauen. Aber jetzt auf Initiative vor allem von dir, Arno, darf ich dich bitten, kurz es vorzustellen, unseren Antrag?
Ja, also es soll auch, glaube ich, vor allem ein erster Schritt in eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Casual Games sein, hoffe ich. Und zwar gibt es, ja, wie soll man das nennen, BeLearn, das ist eine Art Universitätsverbundzentrum, keine Ahnung, wie man es einordnen kann, in Bern. Da sind verschiedene Universitäten und Hochschulen aus der Schweiz dran beteiligt und deren inhaltlicher Fokus ist Digitalisierung, Gesellschaft und Erziehung, kann man sagen. Und die hatten einen Call für Projekte, das war ganz relativ niederschwellig angesiedelt, und zwar sollte es erst ein Barcamp geben, in dem man das eigene Projekt vorstellen soll und einen Monat später schon unseren Antrag einreichen. Und dieser Antrag war auch relativ niederschwellig. Ich glaube, 10 Seiten mussten wir dafür schreiben. Also 5 Seiten waren im Prinzip schon vorgegeben durch die Struktur und alles. Aber die restlichen 5 Seiten mussten wir uns dann eben aus den Ärmeln schütteln. Und das haben wir dann auch gemacht. Mit der Idee eben einerseits politische Diskurse, aber auch Designentscheidungen und Spielmechanismen in Casual Games überhaupt erstmal zu untersuchen, auf der einen Seite, und dann das Ganze aber eben in einen erzieherischen Kontext zu übertragen. Das fasst das zumindest in einem Satz zusammen, oder?
Das fasst es sehr gut zusammen. Ich baue da jetzt einfach ein bisschen drauf auf. Ich glaube, es hat uns auch ganz gut getan, dieses große Thema Ideologie in Casual Games mal auf konkretere Sachen runterzubrechen. Die Idee ist auch, dass mit Kolleginnen von der EPFL und von der PH in Bern umzusetzen in einen Workshop, wo mir noch gar nicht, also ich glaube, zuletzt haben wir uns dann darauf geeinigt, dass der Workshop für Lehrerinnen ist. Theoretisch wäre das dann auch offen für Schülerinnen und Schüler und Eltern auch, wo man sehr praktisch innerhalb von einem Tag oder einem halben Tag mal überhaupt kritischen Umgang mit Casual Games beibringt und zugleich halt auch die Medienkritik, beziehungsweise wie heißt das wirklich, die Medienkompetenz zu stärken. Ich habe ja manchmal das Gefühl, Entschuldigung, das Thema ein bisschen verlassen, dass Schülerinnen viel automatischer oder viel natürlicher und besser mit all diesen neuen Medien umgehen können, weil sie von Anfang an das gelernt haben. Viel gefährdeter sind meiner Meinung nach oft Erwachsene, die unkritisch dann mit solchen Medien umgehen. So, Klammer wieder geschlossen. Und was wir drinnen haben ist, Arno, dein Vorschlag finde ich sehr gut, also Casual Games sind ein Riesending. Wir werden jetzt nicht sagen, also die meisten wissen es, das ist ja da, wo der große Rebach eigentlich mittlerweile ist, der große Umsatz. Trotzdem in den Game Studies wird es noch nicht so umgehend erforscht, wie es eigentlich notwendig wäre. Es gibt schon einiges an Forschung zu den Game Studies, aber noch nicht so viel. Und ein erster Schritt wird sein, Arno, von dir diese gesamte Literatur mal, die gesamte, alles zu lesen, zusammenzuführen und dann auch eine die kritische, dich mit der kritischen Definitionsfrage auseinanderzusetzen, weil es sind ja nicht nur Casual Games, es sind jetzt du?
Hyper-Casual Games.
Genau. Möchtest du das kurz erklären?
Nein, aber ich werde es trotzdem tun. Also du sagst das richtig, also die Definitionen, die verschwimmen da auch so ein bisschen ineinander. Grundsätzlich sind Casual Games ja schon solche Spiele, die man relativ schnell nebenbei mit einfachen Spielmechaniken spielen kann. Und Hyper-Casual Games sind sozusagen nochmal eine Zuspitzung dessen, die sich wirklich auf eine Spielmechanik oder zwei Spielmechaniken beschränken und die sehr kurze Spielrunden haben, die wirklich nur zum Beispiel wie solche Spiele wie, oh Gott, wie heißt das nochmal, Subway Surfers, wo man dann wirklich nur links und rechts machen muss und der Sprayer, der läuft dann eben die U-Bahn-Tracks entlang und so, aber die Spielmechanik ist im Prinzip ja nur zu reagieren, ob man nach links, nach rechts, nach oben oder unten geht. Und weiter gibt es nichts. Und dieses super einfache, das ist eben ein Merkmal. Das andere ist, dass sie relativ wenig über Werbung funktionieren, wobei auch da muss man das so ein bisschen einschränken. Also es gibt auch solche Hyper-Casual-Games, wo du nach jeder Runde dann irgendwie ein Video gucken musst und wo man sich dann Spielvorteile darüber sozusagen über das Schauen erkaufen kann. Aber es gibt ganz oft auch Spielmechaniken, die dann Vorteile oder einfache Zugänge und so weiter und so fort ermöglichen, indem man sich dann sowas wirklich wieder kauft, also für wenig Geld dann. Also wenig Geld heißt innerhalb des Spiels, dass man dann wirklich nur eine Spielmechanik oder einen bestimmten Bereich dann freischaltet über solche Einkäufe. Ich habe einen kleinen Frosch im Hals, sorry.
Dann nehme ich jetzt einfach mal kurz. Also wenig Geld ist ja dann die Frage, weil tatsächlich machen die einen größeren Umsatz und ich rede ja nicht nur von den sogenannten Whales, also einzelne Menschen, die mehrere tausend Euro in eines dieser Spiele investieren, sondern einfach von einer Masse an Menschen, die das immer wieder machen.
Man darf ja auch nicht vergessen, also Casual Games und Hyper-Casual Games, die sind ja ein unfassbar riesiger Markt. Also wenn man dann bedenkt, dass dann wirklich die Abdeckung mit Smartphones mittlerweile bei fast 100% liegt in so einer Gesellschaft und von diesen 100% dann, weiß ich nicht, 40-50% dann auch Mobile Games spielen in irgendeiner Form, dann ist sowohl das, ich sag mal, ökonomische Kapital, aber eben auch das kulturelle Kapital, das dadurch entsteht, wahnsinnig hoch.
Und es ist ja auch wenn ich normalerweise versuche, Abstand davon zu nehmen, aber tatsächlich, es macht Sinn, wenn jeder einfach versucht zu schauen, das nächste Mal in der Straßenbahn, in der U-Bahn, im Bus, wie viele Menschen gerade eben eines dieser Spiele auf dem Handy spielen. Also es ist jedes Mal voll. Ich möchte jetzt nicht in die Richtung gehen, dass früher alles besser war, weil wir alle einfach fröhlich aus dem Fenster an graue Wände gestarrt haben. Aber es macht halt doch etwas mit uns, wenn wir diese Zeit, die wir früher anders überbrückt haben, jetzt damit überbrücken, weil es ist ja auch teilweise das Gehirn ausschalten. Es ist alles noch nicht sehr gut erforscht. Wir interessieren uns vor allem dafür, nach welchen ideologischen Prinzipien diese Spiele funktionieren und welche sie auch vermitteln, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, wenn es um Fragen der Effizienzmaximierung, aber auch der ständigen Bereitschaft, des ständigen Erreichbarsein, des ständigen Weitermachens geht.
Dark Patterns.
Genau, die Dark Patterns. Und was ich machen oder mir vornehme, weil ich das spannend fände, ist auch ein Vergleich von einem Casual Game. Und ich glaube, so viele, Candy Crush zum Beispiel, das ist für mich so einfach ein Klassiker, den ich halbwegs gut aushalte. Und den mit Duolingo vergleiche, weil mir irgendwann dann aufgefallen ist, wie viele Gamifizierungsmethoden Duolingo übernommen hat. Und ich glaube, man könnte mittlerweile schauen, ob es nicht Duolingo per Definition ein Hyper-Casual Game ist, mittlerweile sogar.
Ja. Und also wie gesagt, ich glaube, das ist erstmal, also die Idee ist, dass das sowas wie ein Anschubprojekt ist, was so einen ersten, also auch diese ganzen Forschungslöcher noch weiter offenlegt und dass man daraus dann wirklich später auch noch mal eine große, weiß ich nicht, vierjährige Geschichte oder so basteln kann.
Genau, damit dann auch mit einigen PhDs und mit mehr Kolleginnen. Das jetzt auch einmal als Aufruf an all jene, die schon zu Casual Games gearbeitet haben. Wir würden uns sehr über Kontakte mit euch freuen und über den Austausch. Vielleicht auch mögliche Kooperationen. Es geht jetzt wirklich darum, dieses Thema ein bisschen größer anzugehen und einander auch zu helfen, das noch stärker in der Forschung zu verankern. Ja.
Unabhängig davon natürlich, ob das Projekt jetzt bewilligt wird oder nicht.
Genau, also wir werden Sie auf jeden Fall an dem Thema bleiben.
Ja.
Gut, ich glaube, das ist ein gutes Ein gutes Schlusswort war das Antwort. Es ist ein guter Schluss jetzt, hier mit diesem Aufruf zu enden. Arno, was hältst du davon?
Ja, ein guter vorläufiger Schluss. Weil Diskussion wird natürlich weitergehen, die Debatte.
Und genau, die Diskussion geht dann weiter. Ja, wir sehen einander wieder, Arno. Aber noch wichtiger, wir werden einander wieder sprechen und hören. Der Podcast wird weitergehen. Wir müssen uns noch, wir können das nächste Mal eigentlich beim nächsten Podcast entscheiden, was beim übernächsten besprochen wird. Ich würde vorschlagen, einen Text von mir zu nehmen, den ich dir dann schicke zum Lesen.
Gibt es bei uns eigentlich auch eine Sommerpause?
Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich denke, nein. Also ich würde versuchen, ehrlich gesagt, dass wir uns eine Woche auch im Sommer suchen, wo wir dann kurz miteinander sprechen. Und davor können wir ja den Text lesen. Das heißt so Ende Juli, Anfang August würde ich da anpeilen. Und dann wieder ab September. Auf jeden Fall von meiner Seite vielen Dank an dich, Arno. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, den Text zu lesen. Ich finde, für mich war es auch eine Redemption, weil das erste Mal, als wir das versucht haben, hatte ich es natürlich prompt nicht, Anführungszeichen auf, geschafft, Anführungszeichen zu, beziehungsweise ich habe mir nicht rechtzeitig die Zeit genommen, deinen Text zu lesen. Das hasse ich an mir. Diesmal habe ich das und es hat einfach sehr viel mehr Spaß gemacht.
Du warst auf jeden Fall besser vorbereitet als ich.
Ja, das war ja auch meine Aufgabe. Ich war ja da quasi der Host heute. Nächstes
Mal bist du. Ich habe wirklich nur aus meinen fernen Erinnerungen geschöpft.
Also es war eine große Freude und ich habe dich gerne dazu gesprochen und wir freuen uns über Feedback und Kommentare und Ezis.
Ja.
Und man hört uns bald wieder.
Ja.
Arno, Baba.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Kritische.